Herzlich willkommen zu der ersten Folge vom Bödelcast, also der ersten wirklichen. Heute werde ich mit Thomas über die Satzung diskutieren und die Aufnahme haben wir über eine Konferenzsoftware gemacht. Daher habe ich leider nicht die Möglichkeit, die einzelnen Spuren auseinander zu dividieren und zu bearbeiten. Die Audioqualität ist damit ein bisschen eingeschränkt. In der Zukunft machen wir das aber auf jeden Fall besser und das Equipment haben wir auch schon und die Expertise haben wir auch. Von daher erwarten wir in der Zukunft viel bessere Qualität, aber heute müssen wir damit einfach umgehen. Ich hoffe, das geht trotzdem. Also viel Spaß und gute Unterhaltung und ja, bis dahin. Willkommen zur ersten Folge des Dorfgemeinschafts-Podcast Bödelcast von der Dorfgemeinschaft Böttenstedt. Heute mit Thomas Stier und mir, Christian Kniep. Wir wollen uns heute unterhalten über den Satzungsentwurf, den wir zusammengeschrieben haben in den letzten Tagen und Wochen, um ein Ziel, einen Verein zu gründen zur Förderung der Dorfgemeinschaft. Thomas, hallo, willkommen im
Guten
Podcast.
Morgen.
Oder guten Morgen, ja, wir nehmen das auf am Freitag, den 10. April um 10 Uhr morgens und hoffen, dass wir das möglichst schnell dann wieder raushauen können. Ja, willkommen. Du bist ja unsere. Will ich sagen, unser Jurist, unser Halbjurist wahrscheinlich, unser Mensch, unser Mann mit einer Vorgeschichte im Vereinsrecht und hast ja so ein bisschen Expertise über die Jahre zusammengesammelt und daher genau der richtige Mensch, um hier einmal kurz anzureißen über, ich weiß noch nicht, wie lang der Podcast wird, über vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, was wir so an groben Zügen in den Satzungsentwurf geschrieben haben. Du bist jetzt seit, wie lange bist du schon in Bernstadt? Das hast du gesagt, 2016, ne?
Ich bin 2014 im Dezember hierher verzogen.
2014. Genau. Ja, und jetzt wollen wir uns einmal kurz darüber unterhalten. Vielleicht, wir werden uns ganz grob so durchangeln und von Punkt zu Punkt so ein bisschen rübergehen und immer, wie gesagt, anreißen, was wir uns dabei gedacht haben. Und dann können wir vielleicht gleich einsteigen. Oder hast du noch irgendwelche vorstehenden Worte, die wir loswerden wollen?
Einen gehen wir gleich in medias res.
Genau, dann gehen wir gleich rein. Also ja, natürlich sind so ein paar Sachen in dem Satzungsentwurf oder in der Satzung natürlich klar, also wie der Sitz und dass es ein Neutralitätsgebot gibt und dass es gemeinnützige Zwecke erfüllt. Ich glaube mal, das ist so unkritisch so am Beginn der Satzung. Der Name ist noch nicht final, der wird noch diskutiert. Da schauen wir mal, was wir uns dann gemeinsam, auf was wir uns dann einigen können. Da wollen wir gar nicht so groß drauf eingehen. Dann natürlich ein wichtiger Punkt oder vielleicht sogar mit der wichtigste, würde ich sagen, ist der Paragraph 2, Zweck des Vereins. Und wir hatten ja auf dem Handzettel, den wir vor ein paar Wochen rumgegeben haben oder ausgeteilt haben, haben wir schon drei Ziele, die so unsere großen Ziele sind, ja, festgelegt. Das waren zum einen die Verbesserung der Kommunikation zwischen den Gruppen, also so, dass man einen Kommunikationskanal schafft, wo die verschiedenen Gruppen wie der Posaunenchor, die Feuerwehr und der Sportverein und viele, viele weitere sich treffen können und halt ja, mal absprechen können, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, dass man keine Überschneidung hat. Wenn man Hilfe braucht, dass man dann auch da fragen kann oder wenn man Impulse braucht von anderen Teams, von anderen Gruppen, dann, dass man da ein bisschen Feedback bekommt. Das war das erste große. Der zweite war die Öffentlichkeitsarbeit und die Außendarstellung ein bisschen zu koordinieren. Also, dass man sowas wie die Webseiten, die man hat, koordiniert und konsolidiert, dass so nicht vier verschiedene Auftritte existieren, die unterschiedlich im Stil sind und unterschiedlich aussehen. Dann, dass man sowas machen kann wie dies hier, diesen Podcast zum Beispiel oder einen Blog oder andere Formate, um Bettenstedt in die Öffentlichkeit zu heben oder ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu heben. Wobei wir ja gestern im NDR präsent waren, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Nein, das
Da
habe
war
ich
ja
jetzt
dieses,
können.
der Posaunenchor war beim Hallo Niedersachsen, hat einen 3 Minuten Ding gehabt, wo sie halt vorgestellt wurden, wie sie halt diese Corona-Krise meistern. So nebenbei erwähnt, also es gibt ja schon Öffentlichkeitsarbeit auf der Außendarstellung. Und der dritte Punkt war die Verbesserung der Ressourcen und Unterstützung oder Verbesserung der Ressourcenteilung und Unterstützung in so administrativen Sachen. Da wäre dann E-Mails oder eine gemeinsame Plattform, um Kalender zu haben oder auch wenn man irgendwelche Teile hat, die man anschaffen will oder die man sich ausleihen will, dass man das dann halt besser koordiniert. Genau, das waren so die drei Ziele auf dem Handzettel. Ja, was wäre dann so wichtig, was in diesem Zweck des Vereins aufgeführt wird? Ohne dich jetzt so einfach mit so einer Frage zu überfrachten. Aber wir haben ja da ein paar Sachen so als Entwurfsartiges reingeschrieben. Da hat sie jetzt rausgestellt, wir müssen das noch ein bisschen verfeinern, aber so grob, man müsste da halt aufzählen, dass man Jugend- und Altersarbeit unterstützen will, dass man
ja, es geht ja um Jugend- und Seniorenarbeit. Das geht ja einher auch mit der verbesserten Kommunikation, weil ich gehe mal davon aus, dass ja auch viele ältere Menschen nicht so fit sind, vielleicht im Computerwesen und dann auch E-Mails und solche Dinge nicht so locker bearbeiten. Und gerade jetzt auch in der aktuellen Gesundheitslage, wo persönliche Kontakte ja nicht unbedingt im Vordergrund stehen, ist es natürlich dann auch hilfreich, Angebote zu machen, dass Menschen sich in den sozialen Netzwerken auch besser austauschen können.
Ja, genau. Oder was mir noch, was ich auch eine gute Idee finde, ist zum Beispiel, dass man so ein bisschen so eine Verbindung zwischen Alt und Jung finden kann, um zum Beispiel zu organisieren, vielleicht das Leute aus dem Dorf auf Kinder aufpassen, wenn Leute zum Einkauf fahren wollen oder so, dass man sagt, es gibt einen Kreis, der sich um sowas engagiert und der sowas unterstützen will. Sowas muss natürlich Vertrauen haben, schaffen, aber das denke ich mal, kann man natürlich machen, aber sowas könnte ja auch Ziel des Vereins sein, dass man sagt, man möchte halt Synergien heben und sagen, man möchte den Leuten ermöglichen, dass sie ein bisschen zusammenfinden, um halt solche Probleme auch zu lösen, wenn halt man sein Kind mal für eine Stunde abgeben muss oder sowas.
Da hast du völlig recht. Das sind Dinge, die man im Detail hinterher im gelebten Verein dann entwickeln kann. Das muss man ja nicht vorher in einer Satzung alles im Detail festlegen. Die Satzung ist ja nur ein, ich sag mal, juristischer Rahmen, um einen Verein eintragen lassen zu können und seine Gemeinnützigkeit aus steuerlichen Erwägungen heraus zu erreichen. Aber wir müssen heute ja in der Satzung nicht die Jahrespläne für die nächsten 10 Jahre festlegen. Da sind wir ja in der Haltung hinterher frei, welche Maßnahmen wir für die Erreichung der Vereinsziele und Zwecke letztendlich treffen wollen.
Und das ist ja auch so ein bisschen die Herausforderung hier, oder? Weil wenn man es zu allgemein hält, dann beschwert sich das Finanzamt, dass es zu allgemein ist. Aber wenn man es dann zu konkret macht, dann legt man sich ja auch fest und muss dann halt die Versatzung auch ja, auf der Mitgliederversammlung ja anpassen, wenn man sagt, man will da halt irgendwelche Wörter streichen oder irgendwelche Sachen ändern. Also da ist so ein bisschen der Zielkonflikt zu sagen, man macht es halt konkret, aber auch nicht zu konkret, oder? Das wäre so die Kunst bei diesem Paragraphen.
Wir sind bei der Entwicklung der Satzung hinsichtlich der Erreichung der Gemeinnützigkeit des Vereines ja an steuerliche Vorgaben gebunden. Das ist die sogenannte Abgabenverordnung und die regelt, unter welchen Kriterien ein Verein letztendlich auch gemeinnützig anerkannt wird. Dazu muss er natürlich gewisse Kriterien erfüllen. Die müssen wir in der Satzung unterbringen. Aber auf der anderen Seite ist das ja nicht nur etwas, was man auf das Papier schreiben kann, sondern das Finanzamt möchte natürlich auch wissen, hinterher, wenn es dann die Steuererklärungen des Vereines bekommt, ob der Verein dann auch tatsächlich gemeinnützig tätig war. Und das ist natürlich die Herausforderung, die man hat, dass man sich nicht Ziele setzt, die man hinterher auch nicht erreichen kann. Ja. Aber auf der anderen Seite darf man sich auch nicht limitieren, dass man hinterher sagt, oh, jetzt können wir nicht mehr kreativ sein, weil das nicht in der Satzung stand. Mehr machen kann man immer, nur weniger sollte man nicht tun, weil dann das Finanzamt hinter die Gemeinnützigkeit ein Fragezeichen setzt und im Extremfall die dann einem Verein auch aberkennen könnte.
Ja, und diese gemeinnützigen Zwecke, du hast es ja mal bei einer E-Mail, hast du das bei uns ja mal mitgeschickt, da sind 25, sind das eigentlich Beispiele?
Nein, das sind keine Beispiele, sondern das sind Konkreten Kriterien, die in der Abgabenordnung stehen, wobei natürlich die wenigsten für uns ja relevant sind. Es gibt ja ein ganz großes, breites...
Auch die Förderung der Kriminalprävention?
Also. Es gibt ja kirchliche Engagements und politische Engagements und das sind ja Dinge, wo wir uns ja gar nicht hier letztendlich betätigen wollen, sondern wir müssen ja uns die Dinge heraussuchen, die in einen solchen Dorfverein hineinpassen. Und das ist in erster Linie die Jugend-, Seniorenarbeit. Wir haben dann hier auch das Thema der Dorfkultur, Dorfgeschichte, Tradition, Bräuche. Und das ist das, worauf wir uns aus Sicht der Gemeinnützigkeit konzentrieren müssen. Ja, das sind Kriterien, wonach man dann Gemeinnützigkeit anerkannt bekommt.
Ja, hier hatte ich ein kleines Audioproblem und musste einmal investigativ nachforschen, warum mein Internet kaputt ist. Also hier bitte ich das kurz zu entschuldigen. Deswegen bin ich so ein bisschen verwirrt, als wir wieder zurückkommen. Genau, also wir hatten ja uns über diese Abgeordneten kurz unterhalten. Und da hast du ja gesagt, ja klar, dass da einige Sachen für uns nicht in Frage kommen und einige Sachen mehr in Frage kommen. Genau. Gut. Dann sind da halt noch so allgemeine, soll ich mal sagen, allgemeine Statements halt drin, wie, dass wir selbstlustig sind, dass die Mittel nur satzungsgemäß verwendet werden. Sowas, wo man halt sagen würde, ja, okay, das macht ja Sinn und das ist auch so eine Formalie.
Ja, das sind Formulierungen, die auch dazu dienen, die Gemeinnützigkeit des Vereins auch zu dokumentieren.
Ja, genau. Und auch Missbrauch vorzubeugen, so, ne? Kann man ja auch sagen.
Ja, das geht ja letztendlich dann auch am Ende des Tages auch um die Mittelverwendung des Vereins. Und da soll ja auch sichergestellt sein, dass die Mittel, die dem Verein zur Verfügung stehen, sei es aus Mitgliedsbeiträgen, sei es aus Spenden oder sonstigen Zuwendungen, ja dann auch im Sinne der Satzung verwendet werden und nicht missbräuchlich irgendwelchen Einzelinteressen zugeführt werden.
Genau, ja, auch alles, würde ich sagen, sehr logisch. Und nachvollziehbar. Ja, dann kommen wir schon zu den Mitgliedschaften und den Paragraphen um die Mitgliedschaften herum. Also der Erwerb ist ja relativ offen für jeden möglich, würde ich sagen. Da werden wir nicht viel Einschränkungen vornehmen. Je nachdem, wir müssen mal gucken, wie sich das denn so rausgestaltet. Aber im Grunde genommen kann da halt jeder mitmachen. Beendigung. Sind da auch so schöne juristische, oder was ist juristische Winkelzüge, will ich gar nicht sagen, aber so offensichtliche Sache, da wenn man das so liest, dann hat es ja auch
also
klar.
Vielleicht also vielleicht zur Mitgliedschaft, Christian, sollten wir vielleicht erwähnen, dass sowohl natürliche Personen Mitglied werden können, als so, natürlich auch ganze Vereine oder Gruppen, sodass also da keinerlei Begrenzung ist für die Dorfgemeinschaft, sich in diesem Verein dann zu engagieren.
Ja, und wie wäre das denn bei juristischen Personen, die, ich weiß gar nicht, ob ich das unten irgendwie das schon mal gelesen habe, da würde dann halt der Verein, sagen wir mal, der Sportverein würde Mitglied werden und würde dann vertreten werden durch eine Person, die er bestimmt?
Ja, wir haben ja bei der Mitgliedschaft ja im Prinzip zwei Ebenen. Man kann also einmal eine direkte Mitgliedschaft erwerben. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sich im Beirat des Vereins zu organisieren. Der Beirat ist eines der drei Organe des Vereins. Und dort können auch Nichtmitglieder aktiv werden. Das heißt, um sich in dem Verein zu engagieren, ist es nicht zwingend erforderlich, Mitglied zu werden und Beitrag zu bezahlen, sondern es kann auch jemand sich im Beirat engagieren. Das geht in der Form, dass er Interesse bekundet und dann vom Vorstand in den Beirat berufen wird. Und das ist dann nicht gebunden an eine Mitgliedschaft.
Genau, aber den Beirat, den machen wir ja gleich noch. Was wäre denn so eine juristische Person, wo wir sagen würden, okay, man möchte halt Mitglied als juristische Person sein?
Ja, eine juristische Person könnte in der Tat ein Verein sein, der sagt, wir möchten Mitglied sein, um dann auch in der Mitgliederversammlung eine Stimme zu haben, um die Geschicke des Vereines mitbestimmen zu können. So kann also ein Verein dann dort auch Mitglied werden und hätte auch eine Stimme in der Mitgliederversammlung.
Ja, und die würde dann einen Vertreter schicken, sozusagen, diese
juristische Person. Ja, ganz genau.
Ja. Also auch als Firma. Dann könnte man quasi sagen, ich bin halt Christian Kniep, bin Mitglied und dann bin ich noch Christian Kniep GmbH und bin auch Mitglied. Könntest du was dann machen, oder?
Das könnte man tun, ja, sicher.
Ja, okay. Sehr gut. Ja, das wäre der Erwerb. Wie gesagt, die Beendigung, da gibt es so ein paar, dass man halt, wenn man stirbt, dann ist man halt, endet die Mitgliedschaft, ist ja auch klar, durch freiwilligen Austritt, sowas, denke ich, unstrittig. Auch wenn man im Tagesvollzug ist und abgemahnt wurde, dann endet die Mitgliedschaft halt auch. Wobei da steht halt Streichung von der Mitgliederliste, das kann halt unterschiedliche Gründe haben.
Aber das wäre eine davon. Ja, mehr ein Verwaltungsakt, wenn jemand durch Nichtzahlung seines Tages dokumentiert, dass er eigentlich am Verein kein Interesse mehr hat, dann macht man da kein großes Aufheben draus und streicht denjenigen aus der Mitgliederliste, wenn er dann trotz einer Erinnerung nicht zahlen möchte.
Ja, und das, also sowas finde ich, so eine Dinger sind halt so eine Sachen, die ich, glaube ich, da im Leben nicht reingeschrieben hätte, aber das ist natürlich total clever, das auch dann schon mal reinzuschreiben, damit man sich damit nicht lang befassen muss, sozusagen. Ja. Genau, und dann gibt es natürlich noch andere Gründe oder gibt es noch den zweiten Weg, aus der Mitgliedschaft entlassen zu werden. Man kann auch ausgeschlossen werden. Das wären halt so Gründe, vereinschädigendes Verhalten, grobe Versatzungsverstöße und so.
Ja, dann wollen wir nicht hoffen, dass das jemals vorkommt.
Nein, genau, das wollen wir nicht hoffen. Genau, dann sowas wie die, also da ist noch ein Punkt, natürlich Mitgliedsbeiträge, das wird halt von der Mitgliederversammlung beschlossen. Und wenn man Ehrenmitglied ist, dann ist Beitragspflicht frei, das ist, glaube ich, auch unstrittig und ganz normal, was man da so reinschreibt. Dann kommen wir eigentlich auch noch zu dem zweiten spannenden Teil, jetzt neben dem Zweck natürlich, sind die Organe, ja, auch sehr wichtig. Da hat man einmal den Vorstand, den von dir schon angerissenen Beirat und dann natürlich die Mitgliederversammlung. Fangen wir doch mit dem Vorstand an. Wir haben jetzt hier, oder du hast hier vier Vorstandsmitglieder vorgeschlagen, die dann im Sinne vom 26 BGB der Vorstand sind. Vielleicht kannst du nur kurz, wir hatten ja auch eine Diskussion, wie dieser Vorstand oder was es heißt, wenn man diesen 26 BGB im Vorstand ist und andere Formen erweitern den dann halt außerhalb des BGBs. Und da hast du gegen argumentiert, ist auch schlüssig. Jetzt kannst du vielleicht noch kurz sagen, was dieser Vorstand im Sinne vom 26 BGB kurz ist.
Also der Verein muss ja eine Vertretung haben. Und zwar sowohl, wie man das so schön im Amtsdeutsch sagt, gerichtlich und außergerichtlich. Und dazu hat das bürgerliche Gesetzbuch im Paragraphen 26 festgelegt, dass das der Vorstand eines Vereines ist. Und wir haben jetzt hier in dem Vorschlag eine Variante, dass wir vier Vorstandsmitglieder haben, einen ersten Vorsitzenden, einen zweiten Vorsitzenden, einen Schatzmeister, der sich um die Finanzen und sonstige geschäftliche Dinge kümmert und um einen Schriftführer. Das ist eine, glaube ich, ganz ausgewogene Gestaltung, weil wir wollen nicht zu wenige Vorstandsmitglieder haben, damit nicht die Last der Arbeit auf ganz wenigen Schultern nur verteilt wird. Und auf der anderen Seite ist es ja für jeden Verein, und ich glaube, das wissen alle, die sich schon mal in einem Verein engagiert haben, es immer eine spannende Frage ist, bei der Mitgliederversammlung auch dann die Vorstandsämter zu besetzen. Also das heißt, genug freiwillige, aktive Mitglieder zu finden, die dann auch diese Aufgaben übernehmen wollen. Deshalb haben wir also hier auf zunächst mal vier Vorstandsmitglieder beschränkt. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Vorstand nicht auch sich personelle Unterstützung holen kann. Man kann sich also darüber Gedanken machen, dass man dann, ohne dass das eine gesetzliche Vertretung ist, man hingeht und sagt, man hat Referate Und dann kümmert sich eben jemand um die Jugend oder um die Senioren etc. etc. Das kann man dann in Referaten unterbringen, die dann aber nicht vertretungsberechtigt im Sinne des Paragraph 26 sind.
Ja. Und die werden dann halt auch nicht, also die hätten dann auch keine Stimme in Vorstandssitzung, also keine Stimme, auf die sie sich berufen können quasi. Man kann die dann natürlich dann.
Die gehören dann nicht. Ah nein, natürlich nicht.
Ja, genau. Und der Unterschied zwischen gerichtlich und außergerichtlich, also gerichtlich wäre halt so irgendwie, wenn die Polizei kommt und man vor Gericht geht, das wäre halt so dann wird halt derjenige angesprochen und außergerichtlich wäre für so als.
Naja, es kann ja durchaus sein, dass durch irgendein Ereignis der Verein geschädigt ist und dann muss ja vielleicht auch ein Prozess geführt werden oder gerichtliche Vertretung bedeutet alle juristischen Dinge, die der Verein macht. Der Vorstand hat ja eine ganz besondere Funktion. Er haftet ja auch für seine das ist eben das, was man unter einer gerichtlichen Vertretung versteht. So, der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorstand vertreten. Das Wesentliche ist ja das Außergerichtliche, das heißt, wenn also der Vorstand aktiv wird im Sinne des Vereines und ich sag mal die von der Mitgliederversammlung beschlossenen Ziele durchsetzen will, indem er beispielsweise irgendeine Anschaffung für den Verein tätigt, dann ist er natürlich zivilrechtlich tätig und nicht gerichtlich. Und deswegen gibt es die Formulierung gerichtlich und außergerichtlich. Oder wenn jemand den Verein in Anspruch nehmen möchte für irgendeinen Schaden, den ein Vereinsmitglied verursacht hat, auch dann wäre der Verein dann gerichtlich vertreten durch einen der Vorstände.
Ja, und außergerichtlich, okay, so ist verstanden. Also außergerichtlich wäre so halt Geschäftstätigkeit einfach.
Ja, ganz genau, der normale Alltag, sage ich mal.
Ja, alles klar. Sehr gut. Dann auch eine ganz clevere Geschichte, finde ich, die Amtsdauer des Vorstandes. Da hattest du vorgeschlagen, dass man die Vorstände auf 2 Jahre wählt und dass man die immer abwechselnd mit gerader Jahreszahl wählt man den ersten und den Schriftführer und bei ungerader Jahreszahl den zweiten und den Schatzmeister, damit man so ein bisschen das entzerrt und verhindert, dass man alle auf einmal wählen muss.
Ja, ganz genau. Es wäre ja immer eine Konstellation denkbar, dass sich die Situation ergibt, alle wollen sich nicht mehr engagieren und dann wäre bei einer Mitgliederversammlung der Verein vor der Herkulesaufgabe plötzlich 4 Vorstandspositionen zum gleichen Zeitpunkt zu besetzen. Und damit das nicht vorkommt, ist das also hier entzerrt.
Ja, und auch wenn ein Mitglied vor der 2-Jahresdauer quasi austritt, dann würde er doch nur ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer
gewählt. Das bedeutet, dass man jetzt nicht extra eine Mitgliederversammlung einberuft, wenn, sagen wir mal, jemand krank wird oder vorübergehend seinen Posten nicht wahrnehmen kann, dass man dann sagt, seitens des Vorstandes, wir wählen jetzt einstimmig dann einen neuen Schriftführer, bis dann die nächste Mitgliederversammlung den entweder bestätigt oder sich jemand anders meldet.
Ja. Könnte denn derjenige, wenn der jetzt sagt, ich bin jetzt krank für 6 Monate, könnte man dann da auch ein Ersatzmitglied und den dann wieder reinnehmen?
Man kann natürlich, das muss man dann im Einzelfall sehen, ob dann jemand dort den vertritt oder ob man sagt, man muss ihn abberufen und jemand neu wählen. Das muss man dann im Einzelfall entscheiden.
Ja. Sehr gut. Okay, dann haben wir den Paragraphen hätten wir dann durch. Ich glaube, die Beschlussfassung des Vorstandes ist auch eher ein bisschen langweilig. Da kann man, glaube ich, drüber weggehen. Das sind ja so normale Sachen, die man sich da vorstellen kann. Oder hättest du denn noch was man denkt.
Nein, ganz, ganz normal, wie das in allen anderen Vereinen auch so ist.
Genau. Dann kommen wir zum zweiten Organ und das. Achso, Entschuldigung.
Ja, ich sagte, da haben wir uns jetzt nichts Besonderes ausgedacht.
Nee, genau. Dann das zweite Organ, sehr spannend, der Beirat. Wie gesagt, das Ziel des Vereins oder der Vereins ist ja, dass man die Koordination unter den verschiedenen Gruppierungen verbessert und unterstützt.
ohne jetzt so einen großen Überverein zu bilden. Also das ist dann gerade nicht Ziel und Sinn und Zweck des Vereins, dass man sagt, man muss jetzt alles unterordnen, sondern dass man halt sich daneben gesellt oder da untergesellt und das ein bisschen hochhebt und ein bisschen unterstützt. Und um das halt in dem Verein hinzubekommen, haben wir den Beirat. Und der Beirat ist halt wie, naja, weiß nicht, kann man Aufsichtsrat sagen? Nee, kann man nicht. Eigentlich ist es ja, ja. Vielleicht kannst du kurz einmal umreißen, was der Beirat
ist. Rat ist das Gremium. Nicht in erster Linie eine Aufsichtsfunktion, sondern der Beirat hat in erster Linie eine beratende Funktion. Und er soll den Vorstand unterstützen. Er soll Aspekte des Dorflebens und der Aspekte der anderen Vereine mit einbringen. Und insofern darf er sich zu allen Dingen äußern. Und er hat auch ein Recht auf Auskunft, dass ihn also auch der Vorstand Dinge im Verein auch zu erläutern hat. Und er darf natürlich auch Anträge in die Mitgliederversammlung einbringen. Also er ist selbst nicht ausführendes Organ, aber er darf doch in gewisser Weise mitgestalten. Und das ist ja auch letztendlich das, was das Vereinsziel ist, möglichst viele Menschen in den Verein hier zu integrieren.
Ja, und auch
der Vorteil, den ich eben schon mal ausgeführt hatte, ist ja, dass ein Beiratsmitglied aus den Reihen des Vereines ernannt werden kann, aber nicht zwangsläufig Mitglied sein muss, sondern es kann auch jemand in den Beirat berufen werden, der außerhalb des Vereines ist. Und das gilt beispielsweise auch für Politiker oder sonstige Leute, die eine herausgehobene Rolle im öffentlichen Leben spielen, die also jederzeit als Ratgeber auch in den Beirat berufen werden können.
Ja, und dadurch haben sie dann halt auch, also anders als ein Mitglied, was ja dann im Zweifel nur einmal im Jahr zur Mitgliederversammlung ein formelles Eingriffsrecht hat, wobei das wahrscheinlich jetzt juristisch totaler Blödsinn ist, was ich da erzähle, aber also man hat ja dann innerhalb des Beirates, wie du ja gesagt hast, man hat das Recht, eine Stellungnahme einzufordern oder auch Impulse zu geben über das gesamte Jahr und, ja. Und damit hat man dann halt auch so ein bisschen mehr, ich nicht sagen Einflussmöglichkeiten, aber ja, irgendwie ja schon, also so oder Gestaltungsmöglichkeiten oder eher Einfluss als Gestaltung quasi.
Im beratenden Sinne. Und der Beirat ist nicht stimmberechtigt auf der Mitgliederversammlung, sofern er nicht Mitglied ist. Also genau. Das ist schon nichts, wo jetzt die Rechte der Mitgliederversammlung beschränkt werden durch. Ja. Ja, also das Mitglied ist auf der Mitgliederversammlung stimmberechtigt. Das Beiratsmitglied als Nicht-Vereinsmitglied ist nicht stimmberechtigt.
Ja, aber es kann halt über das Jahr, und das finde ich so eine schöne Sache, eigentlich über das Jahr, es steht ja auch in den Aufgaben und Rechten des Beirats, dass der die Pflicht hat, den Vorstand auf Fehlentwicklungen hinzuweisen und gegebenenfalls die Mitgliederversammlung darüber zu informieren. Also es ist halt so ein bisschen, so, man könnte das so ein bisschen auch als Korrektiv über das Jahr sehen, um zu sagen, da läuft halt irgendwie was schief. Ich möchte jetzt, haben wir hier einen Bericht über eine bestimmte Sache und man informiert dann halt die Mitgliederversammlung am Ende, um halt eine bessere Entscheidung zu fällen. So als jemand, der von außen gegebenenfalls, also nicht von außen ist es ja auch nicht, weil er ist ja vom Vorstand besetzt, aber auf jeden Fall so ein Korrektiv, was halt dann mitwirkt und ja, einfach.
Nein, das ist schon richtig, wenn du sagst von außen, weil ich sagte ja, dass die Beiratsmitglieder nicht zwangsläufig Mitglieder sein müssen. Deswegen sind sie ja ein bisschen von außen und das ist ja auch so gewollt, damit sie auch eine andere Sicht hineinbringen, ja, damit nicht die Gefahr der Betriebsblindheit besteht und man einfach, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, open-minded an eine solche Sache herangehen kann und Input von außen bekommt. Das ist die Idee des Beirates.
Genau. Und wenn jetzt zum Beispiel, also du hast ja gesagt, politische Vertreter, es könnte aber auch irgendwie, wenn Jogi Löw mal bei uns vorbeikommt und guten Tag sagt und wir fragen ihn, ob er Beiratsmitglied werden will und er sagt ja, dann könnte er halt auch Beirat sein und uns
unterstützen.
Oder der Bundespräsident. Genau. Und die Mitglieder werden vom Vorstand ausgewählt oder gewählt für die Dauer von 2 Jahren.
Ja.
Und Genau. Und da hatte ich die Frage, als wir uns darüber unterhalten haben, ob man das immer so zu einem Stichtag macht, aber das ist natürlich nicht der
Fall. Ja, das läuft ja erstmal an. Man muss ja erstmal den Beirat aufbauen und dann wird das revolvierend dann später sein, wenn der Beirat sich dann mal gefunden hat.
Genau. Und der Vorstand tagt ja auch nicht irgendwie mitten am Tag oder so. Der hat ja auch bestimmte Kadenzen, wo er dann diese Entscheidung trifft. Also es wird nicht so sein, dass jemand am Mittwoch ausgescheidet und andere am Donnerstag, sondern
das sind ja dann. Naja, das ist ja so, dass man ja irgendwann auf einer Vorstandssitzung dann entscheidet und beschließt, wer in den Beirat berufen wird. Und die Beiratsmitglieder dürfen ja auch auf Einladung des Vorstandes an Vorstandssitzungen teilnehmen, wenn das gewünscht ist. Der Beirat selbst tagt mindestens einmal im Jahr, so dass also da auch ein intensiver Gedankenaustausch stattfindet. Das ist sichergestellt.
Genau, und wie gesagt, das ist ja eigentlich auch eins der Hauptziele dieses Vereins, dass man halt diesen Input auch bekommt. Deswegen wird es sicherlich nicht bei einmal im Jahr bleiben, sondern man wird sich dann, der Vorstand wird sich dann halt die Beiratsmitglieder hoffentlich sehr oft mit in den Vorstand, in die Vorstandssitzung mit reinholen, um halt einfach auch den Input zu bekommen und die Informationen auch zu streuen. Sehr gut. Ja, dann hatten wir den Beirat. Haben wir noch was vergessen zu Beirat? Ich glaube eher nicht. Ne? Also der ist halt den gesagt, dass, ja, den haben wir durch. Die Mitgliederversammlung ist, glaube ich, auch so, wie man sich so eine Mitgliederversammlung auch von der Feuerwehr oder vom Sportverein halt, wie man die kennt. Man hat halt die Jahresberichte, man hat halt so Einlassung des Vorstandes, Kassenprüfer und so weiter. Das sind alles, glaube ich, Sachen, die jeder in der Mitgliederversammlung erwarten würde. Dann so als weitere Aufgaben haben wir hier noch, was ich auch ganz spannend fand, die Aufnahme oder Gewährung von Darlehen oder Dauerschuldverhältnis mit einer Laufzeit von über drei Monaten. Das ist ja, oder vielleicht kannst du kurz erläutern, was das ist. Fand ich eigentlich ganz nett, dass man das so reinschreibt.
Und ja, die Mitgliederversammlung ist ja ein Organ, was auch den Vorstand ein wenig kontrolliert und auch über seine Entlastung bestimmt. Und wir müssen ja in einer solchen Satzung auch festlegen, was beschließt die Mitgliederversammlung, was beschließt der Vorstand. Und damit die Kontrollfunktion der Mitgliederversammlung gewahrt ist, steht unter anderem darauf, dass eben der Vorstand nicht eigenmächtig irgendwelche Darlehen aufnehmen oder vergeben darf oder Vereinsvermögen auf lange Strecke verleihen darf an irgendjemanden. So, das behält sich die Mitgliederversammlung dann vor, darüber zu befinden.
Und das geht aber auch, wenn wir jetzt meinetwegen einen Rasenmäher haben oder sowas als Vereinsvermögen, sowas würde da auch mit
Wenn wir bei diesem Bagatellbeispiel Rasenmäher bleiben wollen, dann ist es so, dass jetzt nicht ein Vorstandsmitglied hingehen kann und kann seinem Freund dann den Vereinsrasenmäher als Dauerleihgabe übergeben, sondern das wäre dann nur möglich, wenn die Mitgliederversammlung dem auch zustimmen würde.
Ja, was ich eigentlich, also ich habe bei einer Uni eine Ausbildung gemacht und da war halt dieses Dauerleihgabe, das war halt so der Standard, aber es hat ist halt vorgekommen, dass halt ein Beamer für 6 Monate irgendwo gelandet ist. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man sowas dann halt hier auch ausschließt oder auf jeden Fall in der Mitgliederversammlung besprechen muss. Das finde ich sogar, dass 3 Monate vielleicht sogar noch ein bisschen zu hoch ist. Aber gut.
Ja, die Mitgliederversammlung muss ja über das Vereinsvermögen wachen, nicht? Das dieses Recht ist ja ganz elementar und das müssen wir natürlich in der Satzung auch unterbringen.
Ja, und das hilft ja dann auch denjenigen, der dann halt das verwaltet sozusagen, diese Geräte dann auch zu sagen, okay, ich kann jetzt eine Inventur machen und ich weiß, dass nichts länger als 3 Monate weg sein kann, außer es wurde halt auf der Mitgliederversammlung beschlossen.
Und dann genau. Halt
Inventur. Sehr gut, ja, der Rest ist auch, was man so erwarten würde, glaube ich. Dann die Einberufung, ich denke, das wäre auch so, was man erwarten würde, dass man das mit der Frist einberuft und dass man das an eine Postadresse und eine E-Mail schickt und so, also das glaube ich, ist alles klar. Die Tagesordnung wird halt dann auch vorher versendet und ja, Beschlussfassung, der nächste Punkt, ich glaube, der ist auch unstrittig.
Das ist so, wie man das von allen Vereinen im Wesentlichen kennt. Nicht? Da haben wir jetzt nichts, da aus der Norm herausragen würde.
Genau. Vielleicht noch was, also die Blockwahl, glaube ich, das ist vielleicht auch das, was wahrscheinlich viele sowieso haben, aber einfach nur, dass man sagen kann, man muss halt jeden einzeln wählen. Das glaube ich, das habe ich aber bei der Feuerwehr aber auch immer so mitbekommen, dass derjenige dann aufstehen muss und sagen muss, ich trete an und ich nehme die Wahl an, und dass man nicht sagen kann, alles so wie letztes Jahr, ja, nein, okay. Das war ganz normal. Dann hier das finde ich auch ganz, ganz nett, diese nachträgliche Anträge zur Tagesordnung. Also jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung schriftlich weitere Angelegenheiten auf die Tagesordnung setzen. Das ist auch ganz, ganz normal. Und wenn man halt am Tag der Versammlung noch etwas ergänzen will, dann braucht man eine recht hohe Mehrheit unter den gültigen Stimmen, um halt das zu tun, was auch ganz, ganz nett ist, glaube ich, ne? Also wenn es halt irgendwas Dringendes gibt, dann kann man das halt da dann auch direkt an dem Tag noch auf die Tagesordnung setzen, aber
Ja, es soll damit sichergestellt sein, dass die Erfahrung sagt ja, dass nicht alle Mitglieder auch auf einer Mitgliederversammlung erscheinen. Und sie kennen ja trotzdem die Tagesordnung. Und wir wollen damit vermeiden, dass dann auf der Versammlung Dinge beschlossen werden, die nicht auf der Tagesordnung standen. Und die Mitglieder, die aus welchen Gründen auch immer jetzt nicht teilnehmen konnten oder wollten, dann hinterher überrascht sind, dass dann etwas beschlossen wurde, was vielleicht ihnen gar nicht taugt, sie aber nicht die Möglichkeit hatten, dann dort mitzubestimmen. Und deswegen ist da eine relativ hohe Hürde, dort etwas zu beschließen, wenn es nicht vorher auf der Tagesordnung stand. Ich glaube, das ist mehr als fair, auch den anderen Mitgliedern gegenüber.
Ja, genau. Und auch so wichtige Sachen wie Auflösung des Vereins und Wahl und Abberufung von Vorstandsmitgliedern müssen halt auf der Tagesordnung stehen. Da kann man halt nicht sagen, ups, das haben wir uns dann auch noch spontan überlegt, sondern das muss halt wirklich dann auch angekündigt sein.
Ja, das soll auch Mobbing ganz klar vorbeugen, ne? Dass man nicht sagt, oh, da ist jetzt einer, der taugt uns nicht, den berufen wir mal schnell eben ab oder so, ja. Das
Genau.
sollte einfach nicht passieren.
Als Überfallabstimmung sozusagen, ja.
Ja, ganz genau. Ja, sowas soll immer transparent sein und fair und für jeden nachvollziehbar. Das ist immer das Wichtige, ne? Sonst funktioniert so ein Verein nicht.
Genau. Dann haben wir sowas wie außerordentliche Mitgliedsversammlung, ist auch, glaube ich, unstrittig. Kassenprüfer, glaube ich, auch. Haftung ist auch relativ, ja, würde ich auch sagen, ist klar. Und dann noch Datenschutz, was sich halt nach dem geltenden Recht
Ja, da hat
orientiert.
die EU-Datenschutzgrundversorgung uns natürlich auch viel Text beschert. Und um da den formalen Anforderungen zu genügen, haben wir natürlich auch da untergebracht, wie dann der Verein mit den Daten der Mitglieder umgeht. Aber das ist Standard, das ist ja EU-weit geregelt. Da können wir uns auch nicht eine Sonderrolle hier herausnehmen.
Genau, und dann haben wir als letzten Punkt Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung. Ja, auch klar, also wenn wir das auflösen, also es ist noch nicht gegründet, aber sollten wir es auflösen, dann gibt es halt Liquidatoren unter im Vorstand, und dann wird halt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Söderburg übergeben, und die können dann damit jetzt den Ortsteil Bönnstedt unterstützen, oder sollen den Ortsteil Bönnstedt unterstützen. Und dann
Im Sinne der Satzung des Vereins, genau.
Genau. Genau, und
Damit
dann
das
werden wir durch.
Vermögen, das steht aus dem Grunde drin, Christian, damit nicht das Vermögen unspezifiziert dem Fiskus anheimfällt, der dann frei darüber verfügen könnte, sondern hier wird es eben der Gemeinde zugesprochen, die es dann ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne auch des Vereines dann verwendet.
Genau, ja. Ja, ist auch ja, ein sehr wichtiger Punkt, sicherlich. Ja, dann wären wir auch schon durch. Also 10 Seiten knapp, 9 Seiten. Und ja, aber auch nichts jetzt Überraschendes, würde ich sagen. Ich glaube, was man selten in der Satzung vielleicht hat, ist so ein Beirat, oder? Also ich denke mal, nicht viele Vereine haben so einen Beirat, würde ich mal behaupten.
Ja, das ist ja eine Frage, welche Ziele und welchen Charakter ein Verein haben soll. Insofern ist das ja hier ein bisschen schon eine Sondersituation, weil wir ja einen Verein haben wollen, der sich um die Integration aller kümmert, die Dorfgemeinschaft fördert. Und da war natürlich die Überlegung, möglichst einfach und möglichst auch ohne, dass man unbedingt Mitglied werden muss, Bürgern, engagierten Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich hier in den Verein einzubringen. Ja, das ist genau. Ja etwas anderes, als wenn ich einen rein zielgerichteten Verein habe, der sich nur um eine bestimmte Sportart oder nur um eine kulturelle Angelegenheit kümmert. Hier sind wir ja viel breiter aufgestellt und deswegen wollen wir natürlich auch in den Organen des Vereines diese Breite auch abbilden.
Ja, und also, ja genau, und das ist ja eigentlich nur das, was den Verein dann auch auszeichnen soll, dass er halt diese Kommunikation und diese niederschwellige bisschen rausstellt, dass man halt auch einfach mitarbeiten kann, ohne jetzt, wie du gesagt hast, Mitglied zu sein. Also wenn ich jetzt Vorstand oder Vorsitzender von einer Gruppe bin oder ich habe eine neue Gruppe gebildet oder ich bin jetzt der Vertreter der unter einem Jahr Zugereisten oder sowas, oder der Tourismusvertreter oder was auch immer, da kann man sich ja der Beirat hat ja keine Beschränkungen. Es muss halt irgendwie nur dem Vorstand schlüssig erklärt werden, warum man irgendwie eine Stimme haben sollte oder da mitmachen will oder was der Benefit ist sozusagen. Dann kann das ja auch, ist ja auch offen, was der Beirat, das Beiratsmitglied vertritt sozusagen. Oder er ist vielleicht auch einfach nur ein cleverer Mensch und sollte halt im Beirat sein, weil er halt auf Zack ist sozusagen. Also das kann
ja ganz genau. Er sollte einen Mehrwert für den Verein darstellen.
Genau. Oder ja. Und vielleicht auch einfach nur, weil er so ein renitenter Fragensteller ist oder sowas. Kann ja auch sein. Ja, dann ist es halt der, der auf Fehlentwicklung hinweist.
Genau.
Genau. Sehr gut. Ich denke, dann hätten wir es eigentlich schon. Dann sind wir einmal durchgepflügt quasi, so ganz grob. Ja. Vielleicht kurz die nächsten Schritte, um das einmal abzufrühstücken. Also das wäre jetzt quasi dieser Satzungsentwurf, der dann als für die Gründungsveranstaltung oder für das Gründen des Vereins hergenommen wird.
Da müssen ja, der Satzungsentwurf ist jetzt im Feinschliff, sage ich mal. Und dann wird sich eine Gründungsversammlung konstituieren, die sieben Gründungsmitglieder hat. Die braucht man nämlich nach dem BGB, um einen Verein zu gründen. Diese müssen auch notariell, müssen deren Unterschriften auf dem Gründungsprotokoll auch notariell beglaubigt werden. Und dann kann man den Verein anmelden beim Vereinsregister. Und man kann dann anschließend beim Finanzamt die Gemeinnützigkeit beantragen. Und dann ist der Verein eingetragen und funktionsfähig, also operativ tätig. Und dann können wir die Türen aufmachen und dann können wir Mitglieder aufnehmen und Beiräte besetzen und zum Tagesgeschäft übergehen.
Ja. Ich habe noch eine Sache, die wir, glaube ich, noch versäumt haben zu erwähnen. War bei der Mitgliederversammlung die Kadenz und der Tag oder der Quartal, in dem man die Mitgliederversammlung, so wollte ich das sagen, das Quartal, in dem man die Mitgliederversammlung stattfinden lassen will. Also wir hatten zu Anfang, als wir uns darüber unterhalten haben, hatten wir uns gedacht, okay, wäre doch ganz nett, wenn man mit im November sozusagen eine Jahreshauptversammlung abhalten könnte, damit man dann mit diesen Informationen die im Jahresbeginn, so Januar, Februar, März, abhaltenden Veranstaltungen der anderen Gruppen und Vereine informieren könnte. Das hast du so ein bisschen auseinandergepflückt und hat argumentiert, dass es nicht so eine gute Idee ist, weil man dann ja das Geschäftsjahr nicht das Kalenderjahr lassen werden kann, weil man dann den Jahresabschluss im November natürlich noch nicht machen kann für das gesamte Jahr. Und da war halt die Idee zu sagen, man macht es dann im Sommer oder so zwischen, ich sag mal, Ostern und Sommerferien, eine Jahreshauptversammlung, also im zweiten Quartal.
Also der Ablauf, Christian, wenn ich ihn chronologisch mal ganz kurz darstellen darf, sieht so aus, dass wir das Kalenderjahr und das Geschäftsjahr identisch haben. Das heißt, am Ende eines Kalenderjahres wird der Schatzmeister seinen Jahresabschluss machen. Anschließend können die Kassenprüfer die Kasse prüfen. Und dann kann man die Mitgliederversammlung im zweiten Quartal dann einladen, um letztendlich die Entlassung des Vorstandes zu beschließen und vorher natürlich den Bericht des Schatzmeisters und der Kassenprüfer zu entgegenzunehmen. Und dann kann die Mitgliederversammlung kreativ darüber befinden, was sie dann im Folgejahr gerne alles unternehmen möchte. Denn falls dazu öffentliche Mittel benötigt werden, wo man also noch Anträge stellen muss auf Fördergelder etc. etc., dann muss das ja stattfinden, bevor die öffentlichen Budgetverhandlungen beginnen. Und das ist ja in der Regel im Herbst, sodass also dann vom zweiten Quartal bis zum Herbst der Vorstand auch Gelegenheit hat, den Wünschen der Mitgliederversammlung entsprechend Anträge an die öffentlichen Gremien zu stellen, um dann Zuschüsse der Gemeinde oder von wem auch immer zu beantragen.
Genau, ja. Sehr gut. Und somit haben wir eigentlich, was wir vorgelagert haben wollen, haben wir jetzt nachgelagert sozusagen, dass man halt auch dann mit dem Schwung, mit den Ideen, den Impulsen, die dann halt am Anfang des Jahres von den verschiedenen Gruppen gekommen sind, kann man dann ja auch kann der Beirat dann halt auch befruchten, was halt sich der Verein quasi fürs laufende Jahr vornimmt.
Und ja, wenn man eine Mitgliederversammlung im November machen würde, wäre ja die Budgetdiskussion in den öffentlichen Haushalten ja schon abgeschlossen, mehr oder weniger. Man käme also zu spät und würde ein ganzes Jahr verlieren. Genau. Und das verhindern wir hierdurch, indem wir eben die Mitgliederversammlung bereits im Sommer machen. Und dadurch gibt es mehr Zeit für den Vorstand, entsprechend dort im Sinne der Mitglieder und der Dorfgemeinschaft dann zu agieren.
Ja, ja, und die Idee, dass man halt damit so ein Bericht quasi in die einzelnen Gruppenversammlungen geben kann, das kann man ja trotzdem machen. Also man könnte ja dann sagen, der Beirat hat ja das Recht, quasi einen Report oder eine Stellungnahme zu bekommen. Dann könnte man ja sagen, man macht das so, dass halt für jeden, wenn die Feuerwehr sich trifft, dann gibt es halt einen Bericht, was dann der Verein für die Feuerwehr oder was
da für einen Einfluss hat. Ja, dafür haben wir das Ressort Öffentlichkeitsarbeit, genau. Und das wird letztendlich dann auch dazu beitragen, dass die Inhalte, die auf der Mitgliederversammlung erörtert bzw. beschlossen wurden, dann auch an eine breite Öffentlichkeit kommuniziert werden können.
Genau.
Ja, die Versammlung ist ja nichts, was wir letztendlich geheim halten müssen.
Genau.
Auch sehr wenn gut. Sie nicht öffentlich stattfindet, aber man kann ja hinterher die Öffentlichkeit informieren.
Ja, und das sollte ja auch dann Teil, die Transparenz ist natürlich in dem Verein, sollte oberste Priorität haben, würde ich sagen.
Ja, absolut.
Wenn man sowas dann machen kann. Und ich meine, so eine Podcast hoffe ich dann ja auch, dass wir das so ein bisschen etablieren, dass man dann halt auch nicht nur trocken mit einem PDF oder einem Ausdruck quasi informiert, was passiert ist, sondern dass man das auch so, wie wir das jetzt hier zum ersten Mal machen, in Zeiten von Corona mit übers Telefon leider, also die Audioqualität ist vielleicht zu entschuldigen ab und zu, aber dass wir das halt dann auch weiterführen und sagen, wir machen halt dann auch so eine halbe Stunde Zusammenfassung über die Vorstandssitzung, wenn es gemacht wurde. So, das denke ich, wäre ganz cool. Aber das ist abzuwarten, wie sich das konstituiert. Sehr gut. Thomas, dann vielen Dank, würde ich sagen. Wir haben es ja relativ zeitnah irgendwie durchgekriegt, glaube ich.
Ja.
Dann verharren wir der Dinge, die da kommen und hoffen, dass wir auch dann demnächst mal wieder uns persönlich treffen können, alle.
ja, mit 2 Meter Abstand.
Mit 2 Meter Abstand, mindestens. Alles klar.
Ja, gestern dann auch dir vielen Dank und dann noch schöne Ostertage dann.
Ja, schön dir auch und bis dann.